Hallo, da sind wir wieder, die Elefantenrunde der Podcast-Diktaturen. Wir haben diese Woche viel besprochen und viel gelernt. Es ging um Markus Söders Bart, um den Präsidentschaftswahlkampf in den USA, um Rückschlagsportarten und um Special Interest auf TikTok. Außerdem haben wir gelernt, warum wir die drei Fragezeichen nicht verklagen sollten, warum Brandenburg eine WM braucht und wie man das Amt des Bundespräsidenten aufwerten könnte. Dann ging es noch um Stefan Raab, um Vietnam und um vegane Würste. Also, setzt euch in euren Schlossgarten oder falls dieser nicht vorhanden sein sollte, dann eben in einen bequemen Sessel oder so, macht Kartoffeln auf die Eins und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge Diktatur der Freundlichkeit.
In der Frühe. Kein Schlaf doch kühlt das Auge mir. Dort geht schon der Tag herfür. An meinem Kammerfenster, es wühlet mein verstörter Sinn. Noch zwischen Zweifel hin und her und schaffe Nachtgespenster. Ängste, Quäle, dich nicht länger meine Seele. Freu dich, schon sind da und dorten Morgenglocken wach geworden. So, wer war das, Ferdi, du als alter Rhetoriker?
Das hast du vorhin spontan auf dem Klo geschrieben.
ChatGPT. Ja,
Gott, ihr Banausen, Mörike.
Naja.
Na gut, also, herzlichen guten Morgen zur Folge 96. 96? Richtig?
Gut möglich.
Diktatur der Freundlichkeit.
Kurz vor 100 auf jeden Fall.
Kann das mal jemand nachgucken? Alter, sind wir schlecht vorbereitet.
Warte, ich schau.
Folge 96, nee, ist richtig.
Entlarv uns doch nicht gleich schon wieder selbst. Wir sind 1A vorbereitet, wie auf jede Folge.
Wir sind Investigativ-Podcast, der sich in erster Linie selbst entlarvt.
Ja, Folge 96.
Ja, habe ich doch schon nachgeguckt.
Ich habe gerade rausgefunden, dass wenn man DDF bei Spotify eingibt, kriegt man die drei Fragezeichen vorgeschlagen. Vielleicht sollten wir da mal einen Markenrechtsstreit anfangen.
Ich denke, wir sind die größeren Idioten.
Podcaster verklagen
drei Fragezeichen. Passt zu uns auf jeden Fall auch sehr gut eigentlich.
Das Problem ist halt nur, wenn wir die verklagen, das sind ja Detektive, dann werden die wahrscheinlich Dinge über uns rausfinden, die von denen wir gar nicht möchten, dass sie ins Licht der Öffentlichkeit gelangen.
Ah, Mist. Möchte wieder nicht um die Ecke gedacht. Ich
möchte nicht wissen, was in bei Recherche und Archiv dann gelagert ist über uns.
Und wer von euch kämpft mit Peter Shaw?
Ich auf keinen Fall.
Du, der ist sportlich, der ist, glaube ich, auch im Leichtathletik-Team von Rocky Beach. Also
ich bin immer nur Team Bob Andrews gewesen.
Na gut, also wir verklagen die drei Fragezeichen nicht.
Können sich wieder beruhigt zurücklehnen. Naja. Holzi, was macht Waghäusel? Irgendwas überschwemmt? Regnet's?
Nee, da sind wir zu weit westlich in Deutschland. Das hat ja eigentlich nur die östlichen, also Bayern und ich glaube Teile Sachsen. Jetzt geht's halt langsam los Richtung Nordosten. Ne? Aber nee, hier ist alles gut. Und heute muss ich eh nach Köln. Dann ist mir Waghäusel egal. Ne?
Weil er in die große Stadt geht. Vergiss da, wo er herkommt.
In die wunderschöne große
Stadt. Ganz liebe Grüße an das schöne Köln.
Und Karlsruhe, Christoph?
Karlsruhe ist noch dunkel. Passiert noch nichts um die Uhrzeit. Karlsruhe ist eine rechtschaffende Stadt. Regina Halmich schläft noch.
Kommt die aus Karlsruhe?
Na, natürlich, meine Regina.
Jawohl. Okay, sorry, war mir jetzt nicht vergessen.
Aus Karlsruhe kommen nur die Granden Deutschlands. Regina Halmich, Pietro Lombardi. Mhm. Alles Karlsruhe.
Oliver Kahn.
Der BSW.
Stimmt.
Also das BSW.
Ach, das BSW.
Das BSW wäre richtige. Kommt alles dazu.
Okay.
Ja.
Na gut.
Gut, was ist in Berlin?
Auch noch dunkel.
Krass. Obwohl es so viel östlicher ist.
Das stimmt. Die Sonne wird vor uns, bei uns vor euch aufgehen. Nö, wir haben uns 26 Grad. Der Sommer ist wieder da.
Das
echt?
Also ist angekündigt. Und morgen auch nochmal 25.
Kann aber doch gar nicht
26 Grad haben. Ach so, ja, dass er zurückkommt, habe ich auch schon gelesen. Ja. Ich dachte, es war heute schon richtig sommerlich warm irgendwie.
Nee, aber ich
morgen kommt 5.
Wenn so einer tropischen Nacht in Berlin.
Ja, haben wir heute 45 Grad.
Hat aber nichts mit dem Klimawandel zu tun.
Nee. Ja, aber mir ist jetzt schon warm. Also ich sitze gerade im Büro und ich muss sagen, so ein kleines bisschen schwitze ich auch schon.
Wissen deine Mitarbeiter, dass du morgens, wenn sie noch nicht da sind, oberkörperfrei im Büro sitzt?
Die kommen zum Glück, wenn sie kommen, dann so spät erst, dass ich mir noch ein Oberteil anziehen kann, wenn sie da sind. Ich habe allerdings, ich sitze ja in einem Coworking-Office und ich habe eine Glastür. Das heißt, Menschen, die jetzt hier im Gang entlang laufen, die sehen mich natürlich in meiner vollen Pracht.
Ja, okay.
Aber gut, wer morgens vor 7 im Büro ist, hat es nicht anders verdient.
Die auch mal Glück haben.
Nice.
Ich hab gestern gesehen, Ferdi, dass die Welt untergeht.
Okay, wo hast du das gesehen?
Gut, schön, dass du fragst, Ferdi.
Hast du Armageddon mit Bruce Willis geguckt?
Nee, ich wollte noch rausfinden, in welcher DDR-Folge das war. Es muss lange her gewesen sein, wir haben lange nichts gemacht zwischendrin. Aber du hattest mal, irgendwann hattest du postuliert, dass die Welt untergeht, wenn Hendrik Wüst nicht Kanzlerkandidat der CDU.
Stimmt.
Wird. Ja, stimmt. Seit gestern geht die Welt unter.
Ja, die Welt geht ja wahrscheinlich erst dann unter, wenn es dann tatsächlich zu einer falschen Kanzlerwahl kommt. Aber ich habe auch in der Mittlerweile das wieder neu eingeordnet und habe gesagt, naja, Friedrich Merz hat sich ja anders entwickelt, als man das damals prognostiziert hat. Wenn man jetzt immer an den alten politischen Aussagen festhalten würde, würde es ja keine Weiterentwicklung geben. Dann würden wir alle stehen bleiben, das wäre auch nichts.
Das heißt, ein bisschen was von Nostradamus bei dir, ne?
Nö, diese
Aus. Ja, man sagt das mal sehr, sehr viel voraus, irgendwas wird dann schon stimmen nachher.
Naja, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Ich habe das wieder eingeordnet, habe gesagt, ist okay. Und wir haben, wie gesagt, man muss auch seine Meinung in der Politik anpassen können, sonst funktioniert das alles nicht. Wie übrigens in jedem anderen Bereich im Leben auch. Man kann ja nicht immer auf dem festhalten, was man irgendwie vor 20 Jahren mal gesagt hat und glaubt, die Welt dreht sich nicht weiter.
Darf man dann aber noch über Markus Söder schimpfen?
Markus Söder muss.
Der macht ja genau das eigentlich. Der ordnet öfter mal neu ein und ändert seine Meinung.
Du darfst so viel über Markus Söder schimpfen, wie du magst. Das ist ein freies Land.
Markus Söder wird übrigens keine vegane Wurst auf seinem Teller lassen.
Das habe ich auch gesehen. Das war
so,
ganz
war das schlimm.
Unangenehm. Das war so schlimm. Oh, vielleicht zum Hintergrund, es gibt so einen TikTok-Trend, wo man so Gerichte zugelost kriegt und dann muss man die auf 1 bis 10, ne, ihr kennt das mit Kartoffeln auf die 1, genau. Von, wie
bekannt
hieß der?
Durch Florian Wirtz.
Florian Wirtz. So, und dann gibt es jetzt eins mit Markus Söder und dann kriegt er irgendwie so beim zweiten oder dritten eine vegane Wurst angezeigt. Und dann hält er einen Monolog, dass er vegane Würste, also das will er jetzt auch gar nicht in die Top 10 einordnen. Das muss eigentlich, er will auch so weitermachen und ihm hätte mal einer eine vegane Wurst untergejubelt und er liebt ja seine Bratwurst und es ist so unangenehm.
Also, aber abgenommen, ne?
Ja, aber das ist auch der neue Bart, glaube ich. Das ist der neue Look.
Dabei war der Bart von Markus Söder war eigentlich, Entschuldigung, dass wir jetzt schon wieder im Boulevardesken unterwegs sind.
Alles gut. Politik.
Bei Söder sind da die Grenzen fließend, finde ich.
So.
Der Bart war doch eigentlich der Sommer, der Ferienbart. Er hat sich doch sehr dafür gefeiert, dass er den Sommer oder die Ferienzeit so liebt, weil er dann sich nicht rasieren muss und sich ein bisschen gehen lassen kann. Und ich fand
also
total
im Gesicht.
Ja, weiß ich nicht.
Markus Söder lässt sich im Gesicht gehen.
Schöner Satz.
Okay. Das war mir nicht bewusst, weil ich dachte, das war eher so ein Solidaritätsbart, weil Kretschmann doch auch so einen Bart hat.
Doch. Nein, ich wurde von Hörerinnen aus Bayern wurde ich gefragt, ob ich mich auch gehen lasse im Sommer und mir auch einen Bart stehen lasse.
Ganz offensichtlich lässt du dich nicht mehr gehen als sonst.
Ich bin ohnehin schon dahin gegangen.
Okay.
Ja, also Markus Söder mag keine vegane Wurst und hat abgenommen. Ganz schlimm. Wenn jetzt bei Markus Söder ist ein ähnliches Phänomen wie bei Trump, nur halt auf niedrigem Niveau, wie alles, was Markus Söder macht, auf niedrigem Niveau ist. Du denkst immer, es kann jetzt nicht noch blöder werden, aber es wird dann noch blöder, was er macht. Das finde ich sehr beeindruckend.
Naja, aber dann kannst du dich auf 2025 freuen. Also da wird ja, Das wird ja noch ein bunter Strauß von Blödheiten wird da ja auf uns zukommen, schätze ich mal.
Mit Sicherheit. Wärst du eigentlich bereit, Bundeskanzler zu werden, Ferdi, wenn man dich fragen würde?
Ja.
Ja?
Ja.
Also. Bei dir, Holzi?
Ja, ich würde es auch mal.
Okay, gut.
Nee, du auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich will wirklich nicht Bundeskanzler werden, aber wenn Deutschland mich darum bittet, wäre ich bereit.
Ja, also das wäre wirklich eher.
Ich bin ja schon so lang Chef, dann kann ich auch Chef von Deutschland
sein. Ich finde, es hat ja auch was mit so einer gewissen Verpflichtungs- und Ehrgefühl und Verantwortung zu tun, oder? Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand um die Ecke kommt und sagt so, du musst Deutschland retten, mach mal, dann machst du ja auch, oder?
Aber ich finde, das ist eine schöne Form des Größenwahns, dass auch wenn keiner darüber redet und wenn keiner irgendwie, wenn das Thema überhaupt nicht im Raum steht, sich einfach da mal hinzustellen und sagen, hallo, ich bin der Markus und wenn mich jemand fragen würde, würde ich Bundeskanzler werden. Finde ich toll, finde ich gut.
Wobei ich auch glaube, dass den meisten Leuten, die dann Ja sagen würden, nicht bewusst ist, wie anstrengend dieser Job ist. Also ich glaube, also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich würde Bundeskanzler werden, weil es irgendwie super entspannt ist, sondern das ist, ich würde es werden, obwohl ich wüsste, was dieser Job so mit sich bringt.
Aus einer inneren Verpflichtung heraus.
Ja, für Deutschland.
Dem Land gegenüber. Fütter. Oh. Sag oh. Nichts vorne dran sagen, wenn du für Deutschland sagst. Ganz, ganz dünnes Eis schon.
Ferdi für Deutschland.
Das ist okay, das geht.
Okay. Naja.
Ja. Nee, ich glaube, es ist, wir hatten das ja schon mal bei, als wir den Abgesang auf Angie gemacht haben. Aber du musst dich halt einfach, schon allein, dass du dich mit einem Haufen Arschlöchern treffen musst, ist halt super nervig an dem Thema, oder?
Naja, gut.
Ja, und dass du du bist halt wirklich immer auf Abruf. Also wenn halt, also auch wenn die im Sommer mal 2 Wochen Urlaub machen, wenn da dann halt ein Hochwasser ist oder irgendjemand auf der Welt mit dem Säbel rasselt, dann musst du halt wieder nach Berlin zurück und dein Land vertreten. Also so richtig, ich glaube, ja, die 4 Jahre, die du das normalerweise mindestens machst, die sind nicht so entspannt.
Du hast auch keine entspannten Kernarbeitszeiten oder so, ne? Und auch, also
Kleinzeit.
Meinst du, Olaf Scholz geht morgens mit seiner Chipkarte im Kanzleramt und loggt sich ein?
Nee, was hat man im Kanzleramt eigentlich für Benefits? Alles so?
Firmenwagen auf jeden Fall. Von der Deutschland GmbH.
Ja, kriegt eine Bahncard. 50.
Zweite Klasse.
Ja.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass Olaf Scholz auch mal sagt, komm, die nächsten 2 Wochen bin ich jetzt nicht da? Stört mich jetzt alles nicht?
Eher als sein Vorgänger. Bei ihm hatte ich jetzt so, diese Ferien hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihm eigentlich ziemlich egal war, was passiert ist. Da hieß es immer nur, der Kanzler ist in Urlaub. Aber auch ihm unterstelle ich, dass wenn es hart auf hart kommt, wird er seinen Urlaub unterbrechen.
Ich sage, gut, ich gehe mal ans Telefon.
Auf der anderen Seite,
die haben jetzt schon 5-mal angerufen. 80
Anrufe, Abwesenheit von Habeck.
Wolfgang Schmidt blockiert. Nee, aber also.
Jetzt schreibt er auf Instagram. Na, super.
Nicht die Esken noch.
Oh, aber auch man kann auch zum Beispiel 4 Jahre lang die USA regieren und sehr viel Zeit einfach auf dem eigenen Golfplatz verbringen und trotzdem irgendwie Weltpolitik machen. Also
Joe Biden ist auch super viel im Urlaub.
Joe Biden ist ultra viel im Urlaub. Ja. Also so, man kann das wohl irgendwie schon hinkriegen. Ich glaube, es liegt wie bei allen anderen Jobs auch eher am will man's. Und wenn man es will, dann kann man es auch.
Ja, und ich meine, als Chef, du musst halt auch gut delegieren können, brauchst ein gutes Team. Du musst selber gar nicht so gut sein.
Ja.
Meint ihr, vielleicht ist das bei Olaf Scholz so. Ich meine, guck dir die Regierung an.
Ja, der hat ein tolles Team.
Starkes Team, richtig. Ja, ist der Libero und der Rest steuert gediegen von hinten raus.
Vielleicht sollte man künftig so einen Bundeskanzler, bevor er sein Kabinett ernennt, erstmal eine HR-Verantwortliche ernennen lassen. Und dann darf der die Gespräche rund um sein Kabinett nur in Zusammenarbeit mit einer HR-Verantwortlichen führen.
So, weil er muss erstmal so ein Assessment Center machen, was über den Wahlkampf hinausgeht.
Das heißt, man qualifiziert sich durch die Wahl fürs Assessment Center.
Oder du musst erstmal durch das Assessment Center durch und darfst dann erst zur Wahl antreten. Das ist in welcher Reihe? Also ich würde es, glaube ich, eher so rum machen, wie ich es vorgeschlagen habe. Das erspart uns vieles danach. Mhm. Ja. Und ich finde das Assessment Center, ganz ehrlich, Holzi, kannst du das für uns als Action-Item mitnehmen? Das Assessment Center könnten wir machen. Dass alle Bundeskanzlerkandidaten erstmal bei uns hier vorbeikommen müssen. Und wir sitzen dann so auf einer Seite des Tisches und auf der anderen Seite sitzt dann Habeck. Und Sebastian sagt dann...
Nee, vor allem, die müssen alle zusammenkommen und dann sitzen die auch alle im selben Warteraum. Also Habeck, Söder, Merz, keine Ahnung, Wagenknecht, Höcke. So, und die müssen, und die lässt man dann auch alle richtig, die richtig lange warten, so. Und die müssen dann morgens so eine Nummer ziehen und sich dann reinsetzen. Und wenn sie aufgerufen werden und sind nicht da, so, dann verfällt halt auch ihr Anspruch.
Genau, und sie werden im Wartezimmer auch gefilmt, um zu gucken, wie sie interagieren in der Situation.
Ja, ja, das ist Teil des Assessment Center, das wissen sie
nicht. Das wissen sie nicht. Das ist eine Riesenidee eigentlich.
Ja, das finde ich gut.
Und ich glaube, Söder hätte so eine Brotbox da.
Super Wurst und so ein Weißbier, so ein kleinen.
Ja.
Das trinkt er aber mit so einem Strohhalm. Haut er so einen Strohhalm durch einen Kronkorken oben.
Dichten Deckel. Ja, genau.
Voller Wut.
Caprison, gibt's von Caprison Weizenbier?
Caprison helles. Ja, und dann geht auf jeden Fall, dann geht irgendwann die Tür auf so und viel zu spät kommt dann hier Dings Hubert Aiwanger rein und Söder so, nee, das kann nicht sein.
Na, der auch noch. Hubert Aiwanger ist aber gar kein Kandidat, sondern von uns bezahlt, um die ganze Sache ein bisschen aufzumischen.
Oh ja. Oh ja. Ja, und dann, genau, da kann man so Leute rein schicken, um die anderen zu triggern. Kommt so Merkel rein. Setzt sich neben Merz.
Mir war langweilig. Ich hab gedacht, ich mach nochmal.
Probier's nochmal.
Geil. Gegen euch Flachpfeifen kriege ich das immer noch hin.
Und Schröder?
Ja, Schröder und Lafontaine kommen beide rein. Meins aber ernst.
Schröder aber in Begleitung der Ehefrau.
Ja, ne? Mit gebutten Tee.
Mit einem Angeboten Tee.
Natürlich.
Selbstverständlich.
Also die Idee hat auf jeden Fall Potenzial. Das ist sehr gut.
Ja, finde ich gut.
Aber ganz kurz ernsthaft. Also ich habe dieses Jahr einen amerikanischen Kollegen von mir zu Besuch gehabt. Und was ich schockierend fand, also nicht schockierend, aber überraschend fand, der hat mich gefragt, wer deutscher Bundeskanzler ist. Und das ist jetzt jemand, der nicht... politisch völlig uninteressiert oder sonst irgendwas ist. Und ich glaube, zu anderen Zeiten hätte man den deutschen Bundeskanzler besser gekannt als aktuell.
Ja, vielleicht. Aber ich finde, den Bundeskanzler nicht zu kennen, ist schon ein Zeichen von Ignoranz. Also, das ist egal wie prominent der ist, ist immer noch Deutschland. Also.
Ich meine, für Amerikaner sind wir halt trotzdem jetzt nicht ganz so groß wie die Amerikaner für uns, so von der Relevanz her. Also es gibt, die haben
ja schon, gut, das ist aber sind halt eben ein amerikanisches Grundproblem, dass sie sich halt selber über alles erheben und deswegen.
Ja, ich weiß, aber glaubst du nicht, dass Frau Merkel international bekannter war als Herr Scholz?
Ja, aber bestimmt nicht in ihren ersten 4 Jahren.
Ja, vielleicht. Ich glaube auch, das hat sich so entwickelt.
Gut, aber Herr Scholz war ja vorher auch so ein bisschen Minister und hätte man, also. Also, meinst du nicht, dass bei so einer G7-Konferenz manchmal dann irgendwie. Keine Ahnung.
Nach einem Ausweis fragen. Wo ist sein Bändchen?
Biden dann Scholz fragt, ob er ihm noch ein Wasser bringen kann. So.
Ja gut, das kann bei Biden aber mit jedem Staatschef passieren.
Das stimmt natürlich.
Der denkt hier, Narendra Modi wäre sein Voltfahrer.
Schöne Bilder. Na gut. Also Bundeskanzler würden wir alle machen. Würden wir auch Bundespräsident machen?
Noch lieber als Bundeskanzler, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich am Wochenende drüber nachgedacht.
Was reizt dich am Job? Es war übrigens eine elegante Überleitung
zu deinem Thema, ne?
Ich möchte da gewertschätzt werden, bitte. Ja. Aber was reizt dich am Job des Bundespräsidenten?
Also A, es ist ja verfassungsgemäß das höchste Amt im deutschen Staat. Also du bist ja rein theoretisch, bist du ja sogar eine politisch sehr mächtige Figur, die auch, also rein theoretisch auch politisch Dinge machen könnte, was sie aber aufgrund der Funktion, wie sie in Deutschland begriffen wird, nicht macht. Aber allein dieses so, du repräsentierst Deutschland als höchste Institution, das ist schon ganz cool. Ich war jetzt am Wochenende auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue und habe dann da auch festgestellt, das ist jetzt auch nicht der schlechteste Arbeitsort. Also wenn du jetzt...
Ist es gut isoliert oder hast du da viel mit Nebenkosten zu
tun? Ich war leider nicht drin, das war ein bisschen blöd. Okay. Also ich hatte...
Also warst du nicht im Bellevue, sondern am Bellevue zu
uns. Ich war im Garten von Schloss Bellevue.
Ah ja, okay. Also
ich war auf dem Gelände des Schlosses Bellevues, aber nicht im...
Sah es gut aus?
Das Schloss oder was?
Ja, okay, gut, ist egal. Der Witz ist nicht gut.
Ach, wegen Bellevue.
Ja, es ist zu früh am Morgen. Ich hab's schon
Nö, der Witz ist einfach schlecht, aber gut. Der wird auch um 12 Uhr mittags nicht besser.
Wenn du ihn immer noch nicht verstanden hast.
Grundsätzlich, das ist ein toller Arbeitsort und da kannst du halt, also wenn du überlegst, wenn der Garten jetzt nicht gerade voll mit irgendwie dem Pöbel ist, dann ist das auch ein echt, glaube ich, ganz nettes Ambiente, in dem man dann irgendwie seine Mittagspause zum Beispiel verbringen kann. Also das ist das eine, plus man reist halt durch die Welt und ist dann irgendwie Repräsentant und macht ganz viel. Aber, und das bringt mich zu einer kleinen Denkaufgabe, die ich euch im Vorfeld gegeben habe. Ich persönlich finde ja, dass man das Amt des Bundespräsidenten aufwerten müsste, weil in der öffentlichen Wahrnehmung ist den Menschen nicht bewusst, wer der Bundespräsident ist. Also ich würde so weit gehen zu sagen.
Wer ist aktuell der Bundespräsident?
Frank-Walter Steinmeier.
Ah, danke, okay. Ja.
Ich würde so weit gehen zu sagen, die Hälfte der Deutschen könnte den Bundespräsidenten nicht benennen. Mindestens 50%. Eher mehr.
Was meinst du, wie viele Leute den Bundespräsidenten im Fahrstuhl erkennen würden, wenn er in der Galeria Kaufhof, solange es sie noch gibt, in den Fahrstuhl zu ihnen steigen würde? Gut, vielleicht an den Bodyguards, die mit ihm
einsteigen. Ja, genau. Das ist
dieser Elon Musk.
Ich glaube, relativ viele Leute würden erkennen, dass es jemand Prominentes ist, könnten aber keinen Namen zuordnen. Und wenn sie den Namen wüssten sie nicht, dass er der Bundespräsident ist.
Meinst du echt?
Ich glaube, Frank-Walter Steinmeier ist
nicht so bekannt. Ja, also man unterschätzt schon die Dummheit in der Breite, definitiv. Die ungebildet, sagen wir mal, Dummheit ist ein bisschen von oben ab, aber sehr, die politische Unbildung,
Ignoranz.
Politisch ungebildet sind, glaube ich, schon recht viele mehr.
Aber, und da muss ich mich jetzt mal auf die Seite der Dummen stellen.
Ungebildet oder dumm?
Nenn's, wie du es willst.
Okay.
Die dummen, ungebildeten Idioten, die Cretins. Nee, aber Deutschland tut jetzt auch nicht gerade viel dafür, dass die Menschen wissen, wer ihr Bundespräsident ist und was der Bundespräsident so macht.
Also, in welchem Land wird mehr dafür getan, dass man weiß, wer?
Naja, überleg mal.
So in England beispielsweise.
In Russland.
Nordkorea.
In Russland.
In Russland. England, USA, da weiß jeder, wer der Präsident ist. In Indien wissen die Leute, wer der Präsident ist.
Gut, die Problematik kommt ja ein bisschen daher, dass du auch so dieses Zweigeteilte hast. Also in Russland,
ja, schon,
Russland
hast schon du auch einen Kanzler.
Wer ist denn der russische Regierungschef aktuell?
Ist das nicht Medvedev?
Ich hätte auch gesagt.
Weiß ich nicht, der war das sicher irgendwann mal, aber ich würde nicht meine Hand und schon gar nicht in Russland dafür ins Feuer legen. Also, es ist halt, in Amerika ist es ja einfach. Weil die haben halt nur den einen.
Ja. Und in England musst du einfach nur auf die Münzen gucken, dann weißt du es auch. Oder auf die Scheine. Wer der Chef
neue,
ist.
Es gibt jetzt neue Münzen.
Queen Elizabeth.
Genau, nein, es gibt jetzt richtige Münzen. Mit
King George, hä? Also, ja. Ich glaube, es wäre dem deutschen Lande gedient, wenn man mehr dafür tun würde, dass die Menschen wissen, wer ist der Bundespräsident. Und dafür wäre jetzt, also habe ich mir überlegt, könnten wir uns ja mal ein paar Ideen überlegen, was man denn was der Bundespräsident künftig alles tun könnte, um einfach noch bekannter und beliebter beim Volk zu sein und dieses Amt generell aufzuwerten. Und ich persönlich finde einfach, er sollte weniger Zeit im Ausland und mehr Zeit im Inland verbringen. Denn klar, er kann irgendwie höchster Repräsentant Deutschlands außerhalb Deutschlands sein. Aber wir haben eine Außenministerin, wir haben einen Bundeskanzler. Ich finde, eigentlich macht es mehr Sinn, wenn der Bundespräsident so auch der Mann des Volkes ist. Also die Repräsentanz der Politik nah bei den Leuten. So, und dafür könnte man verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, man müsste einfach diesen Gesetzgebungsprozess, der ja vom Bundespräsidenten selbst beendet wird, indem er seine Unterschrift unter Gesetze macht, das sollte man vielleicht viel mehr zelebrieren. Also
nein, auf keinen Fall.
Wieso nicht? Man würde
weil sonst jedes Mal wieder diese Scheißnamen von diesen Gesetzen verlesen werden müssen öffentlich.
Das müsste dann
Gesetz
halt auch
zur Verbesserung der interkulturellen Förderung auf Autobahnen zum Nutzen von, ich weiß es nicht, Kleinlastern im 0, weiß ich nicht, 4 kW Bereich. Das ist ganz schlimm.
Das Demokratieabbaugesetz zum Beispiel, meinst du?
Ja, auch, aber nee.
Bürokratie, Entschuldigung, ich verwechsel die beiden gerne.
Naja, ist ja, geht miteinander einher in Deutschland.
Nee, aber warum denn nicht? Also man könnte, dann muss man dem halt bessere Namen geben, aber daran darf es ja nicht scheitern. Aber wenn sozusagen, wenn der Bundespräsident einmal die Woche irgendwie oder einmal alle zwei Wochen so eine Live-Sendung hat, wo er dann irgendwie mit viel Trara so die Gesetze unterschreibt, oder man macht das irgendwie live während der Bundesliga, in der Halbzeitpause. Immer so das Spitzenspiel vom Spieltag, da wird dann in der Halbzeit der Frank Walter reingekarrt mit so einem Schreibtisch, da gibt's so Feuerwerk und die ganzen Fans gehen ab und schwenken so Fahnen, so hier so jeweils mit dem Namen des Gesetzes drauf, und dann unterschreibt er und dann wird er wieder rausgefahren und währenddessen singt Sarah Connor die Nationalhymne.
Glaubst du, man müsste die Fans bezahlen, oder glaubst du, es würde über die Zeit würden sich genug
ungefähr in der Demokratie ungefähr die Hälfte, oder? Müsstest du bezahlen mindestens?
Ich glaube, mit der Zeit würde sich das so ein bisschen, also wenn das Konzept aufgeht und der Bundespräsident ein Mann des Volkes wird, dann würde sich das Volk ja nach einer gewissen Zeit auch darüber freuen, wenn der Bundespräsident da reingekommen wird und ein Gesetz unterschreibt.
In welchem Land ist es so, dass sich alle über den Präsidenten
Nordkorea
freuen?
Nordkorea.
Und Russland.
Russland. Naja, alle, außer jetzt
das strategische Zielbild wäre das jetzt von mir.
Die Opposition
nicht so.
Freut sich jetzt in der Regel auch nicht so, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Kim Jong.
Aber man kann ja aber trotzdem was, das ist ja. Es war ja nicht alles schlecht. Ah, nee, alles auch blöder Satz.
Der ist eher gefährlich. Ja,
also, weiß es nicht.
Okay, hol dich nicht ab.
Es verfängt noch nicht so richtig. Die Sache mit mehr in Deutschland unterwegs sein, finde ich so gar nicht verkehrt. Na, und so mit, weiß ich nicht, irgendwie Demokratie fördern, mit den Leuten reden, ist natürlich super nervig. Dann findest du halt auch wieder weniger Leute. Die
ja, aber das soll, also da, genau, aber das kann er doch machen. Also darf er auch hier im Schloss irgendwie Mittagspause machen. Das ist, finde ich, den Deal.
Aber wenn er politische Relevanz dann, also so klar, so hätte er, so würde er sich so ein bisschen zu so einem, sagen wir mal, Popstar-Typ entwickeln können, wenn er viel unter die Leute gehen wird. Aber wenn er politische Relevanz bekommen sollte, müsste er sich ja dann auch mehr zu politischen Themen äußern.
Das nicht.
Und dann wird's halt wieder schwierig. Genau, finde ich auch. Nee.
Er könnte doch zum Beispiel den Vorsitz der Kommission des Kanzler Assessment Centers haben.
Zum Beispiel, kannst du vielleicht mal also wir haben jetzt die erste Sache, die wir vorschlagen, ist das mit dem Assessment Center, und kannst du dann noch eine Eingabe machen bei der Bundesregierung, next Bundespräsident vom Grüß August zum Popstar.
Ja.
Oh, das ist so ein catchy Titel, ne? Das versteht jeder. Und weiß ich nicht. Vielleicht muss man halt auch so Insignien sich überlegen. Dann, also Reichszepter und Krone. Nee, ja, genau. Insignien der Neuzeit. Früher hast du Reichszepter und Krone gehabt, heute braucht man Tag vielleicht dann.
Ja.
Oder einen eigenen Insta-Move oder sowas. Oder
einen Tanz. So ein TikTok-Tanz, den der Bundespräsident macht.
Ja, und es
er muss halt immer am Zahn der Zeit sein. Vor einem Jahr hätte er auch eigene Sticker gebraucht zum Beispiel.
Unbedingt, ja. Würde ich auch jetzt sagen, WhatsApp-Sticker. Also der kommuniziert auch nur in WhatsApp-Stickern.
auch ein guter, ja, das verfängt mehr. Das verfängt mehr als die Verlesung der Gesetze in der
Halbzeit. Er verliest sie nicht, er unterschreibt sie nur. Er muss sie nur abzeichnen.
Nein, aber ich finde dann, also der darf nicht eingebettet auch schon gar nicht in die Fußball-Bundesliga sein. Ne? Das ist ja, dann bist du ja nur Anhängsel, sondern der Bundespräsident unterschreibt Gesetze Und Thomas Müller muss in der Zeit den Ball hochhalten, 30 Sekunden.
Und wenn er es nicht schafft, gilt das Gesetz nicht.
So, Beispiel 2.
Ja, so ein bisschen so ein Element rein. Also, oder zum Beispiel, also der Bundespräsident hat einen Gastauftritt, einen Cameo-Auftritt im Dschungelcamp. Und der muss dann sozusagen eine der Prüfungen leiten.
Als Dr. Bob.
Nee, einfach so, der ist dann so quasi Prüfungsbeauftragter, wenn dann Karla Loth irgendwelche Känguruhoden essen muss, dann steht Frank Walter daneben und sorgt dafür, dass sie auch wirklich alles auf isst.
Kurz Mund.
Sonst gilt ein Gesetz nicht.
Ja, das mit den Gesetzen.
Wie wäre der angezogen dann im Gym?
Schon, ich finde, der muss schon so wie jetzt. Also der muss sein.
Klassischer
der muss,
Bundespräsidenten.
Die Würde des Amtes darf jetzt nicht irgendwie dadurch irgendwie befleckt werden, dass Frank-Walter Steinmeier im Dschungelcamp steht und Karla Loth Känguruhoden in den Mund schiebt. Mhm. Der muss das schon mit Würde machen. Mit der angemessenen Würde, die mit dem Amt einhergeht. Aber halt Mann fürs Volk. Oder der könnte. Der könnte persönlich Lottogewinne zum Beispiel überbringen. Das wäre auch gut. Ne, also irgendjemand gewinnt im Lotto und dann klingelt es an der Tür und dann steht da Frank-Walter Steinmeier und gibt dir so einen Geldkoffer.
Ja, 80 Millionen in Bar.
Das hätte ich ehrlich super nervig gefunden. Ich habe gerade am Wochenende 6 Euro gewonnen. Wenn jetzt
nicht jeden Lotto gewinnt.
6 Euro hier bei mir vor der Tür gestanden. Wer sagt, ja, Frank-Walter ist okay.
Jetzt nicht jeden, nee, nur die Hauptgewinne. Oder so, keine Ahnung. Der am Wochenende am meisten bei Tipico abgeräumt hat, der kommt montags in Bellevue und kann sich da sein Geld persönlich bei Frank Walter abholen.
Das würde ja auch auf Bekannte von uns zutreffen dann vermutlich.
Weiß ich nicht, die Bekannte, die ich habe, die Tipico spielen, verlieren da in der Regel immer recht viel und gewinnen eigentlich nie.
Sehr gut.
Gibt's so eine Rangliste bei Tipico? Das befeuert die Sucht nochmal schön.
Wäre schlau, ne?
Ja.
So ein
ja, aber dann lieber hier bei, gibt's noch Toto? Es muss ja
die Band?
Nein, die sind in Afrika.
Strike 2 übrigens.
Weiß halt nicht raus.
Das war jetzt der zweite Strike. Beim dritten schmeißen wir dich aus dem Call.
Das ist okay. wenn, dann muss doch die staatliche oder die Glücksspirale oder sowas in der Richtung. Wir können ja jetzt nicht Privatindustrie unterstützen mit unserem Bundespräsidenten.
Ach so, meinst du. Ja, aber warum nicht? Das ist ja auch als eingeschränktes Denken. Warum nicht das Amt des Bundespräsidenten auch ein bisschen kommerzialisieren? Ich meine,
dann,
am Ende des Tages
dann,
soll ein Mann des Volkes
sein. Dann musst du auch drüber nachdenken, ob er nicht so Aufnäher auf seinen Anzug kriegt von Curry King oder sowas.
Ja, also, wenn er im Urlaub, wenn er
deutsche Vermögensberatung, die suchen sich doch immer solche raus.
Wenn er im Urlaub ist und am Strand ist und dann hat er so Mr. Lady hinten auf dem Rücken oben drauf gedruckt.
Ob sei das will.
Bundespräsident diesen Monat präsentiert von New Yorker.
Fackelmann.
Bundespräsident kriegt
Fackelmann wäre sehr gut.
Bundespräsident kriegt eine Fackelmann-Mütze auf.
Das wäre sehr schön.
Ja, super, und dann wird Axel Schulz erschossen oder so von irgendeinem Verrückten.
Ja, mit Erschießungen ist momentan auch schwierig.
Oh, wahrlich, also, gestern wieder was mit hier?
Vorgestern. Wollte jemand 12 Stunden im Busch gesessen und hat auf Herrn Trump gewartet.
Und was ist dann, wie ging das?
Irgend so ein Aktivist. So, der ist auch davor schon in Erscheinung getreten,
ja,
weil er sich
schon Putin erschießen und so.
Ah.
Genau.
So ein relativ unerfolgreicher Attentäter.
Ja, ganz offensichtlich, weil sowohl Wladimir Putin als auch Donald Trump noch am Leben sind.
Ja.
Naja, vielleicht sollte er sich mal was anderes suchen. Ja. Gut.
Ich glaube,
immerhin hat er es überlebt. Meistens werden die ja erschossen, wenn sie festgenommen werden. Aber der hat sich auf der Autobahn 70 Kilometer entfernt dann gestellt.
Ach, hat er gemacht.
Also,
ja. Naja, den letzten noch. Haben sie da ja oben auf dem Dach zusammengeschossen. Ne?
Ja, genau. Das Krasse ist so richtig, die schlimme Straftat ist das, was er bisher gemacht hat in den USA. Ja, gar nicht eine Knarre, hat eh jeder dabei.
Hat sich mit dem Gewehr in den Busch gesetzt, das machen
viele
Leute.
Im Gebüsch versteckt, das passiert dort überall, immer in jedem Tag, dass jemand, der im Gebüsch sitzt, auch ein Gewehr dabei hat. Und daher,
es gibt mehr Leute in Amerika in Gebüschen mit Gewehren als Leute ohne Gewehr?
50-50. Also ist auf jeden Fall nicht so außergewöhnlich wie bei uns.
50-50. Es gibt mehr Leute in den USA, die in Büschen mit Gewehren sitzen, als Menschen in Deutschland, die wissen, wer der Bundespräsident ist. These.
Ja. Ja. These. Aber daher, das fand ich spannend, dass er jetzt eigentlich er wird jetzt nicht 40 Jahre eingebuchtet danach, so wahrscheinlich. Also habe ich zumindest gelesen. Okay. Also, weil klar, aber er hat ja
glaubst,
nicht.
Du kriegst, also, das, glaubst du, du kriegst danach noch einen Job? Also wenn du so ein polizeiliches Führungszeug...
Ja, in den USA schon, oder? Zweite Chance-Mentalität ist dort ja sehr ausgeprägt.
Aber wenn ein polizeiliches Führungszeugnis steht, dass du mal einen Präsidenten erschießen wolltest, das ist, glaube ich, schon...
Dass du bei Bush saßt, nennen wir sie ja.
Der ein oder andere Arbeitgeber wird da vielleicht zurückschrecken.
Naja.
Habt ihr denn wenn wir schon in den USA sind, habt ihr denn die Debatte Harris gegen Trump verfolgt?
Kann man kurz noch vorher sagen, wie scheiße Elon Musk ist und dass Elon Musk als erstes gepostet hat und gefragt hat, warum niemand auf Kamala Harris und Joe Biden schießt.
Hat er?
Ja, hat er.
Ah, krass. Taylor Swift hat er letztens angeboten, dass er ihr ein Kind machen würde. Auch sehr angenehm, wenn das so ein...
Wie hat
Taylor Swift reagiert?
Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt drauf reagiert hat.
Die ist schwanger jetzt.
Taylor Musk, naja.
Ja, müssen wir über. Nee, ich glaube, die Hunde- und Katzennummer ist durch einfach, oder?
Die ist durch, die ist ausgelutscht.
Ich glaube, die haben alle mitbekommen. Was ich aber auch krass fand, was viel weniger in der Öffentlichkeit ist, weil ich glaube, man pickt sich jetzt eins raus und reitet das halt tot, damit sich das mit ihm so irgendwie, damit halt die Öffentlichkeit jetzt immer an dieses Hunde- und Katzen denkt. Aber er hat ja auch gesagt, dass Kamala Harris, illegale Einwanderer in den Gefängnissen Geschlechtsumwandlungen unterziehen lässt. Das fand ich eigentlich eine fast mindestens genauso verrückte Aussage, ehrlicherweise.
Mein Highlight war eigentlich, dass die Demokraten Abtreibungen auch nach dem 9. Monat erlauben wollen.
Auch das.
Also sogar nach der Geburt. Woraufhin dann...
Das hat er gesagt.
Woraufhin der Moderator gesagt, das wäre doch Mord. Man ging aber dann nicht mehr weiter drauf ein. Aber das war Craziness Top-Level auf jeden Fall. Aber das mit den Geschlechtsumwandlungen von den Immigranten in Gefängnissen fand ich auch stark. Ja, also warum?
Es war halt wirklich eine absolute... Eine Shitshow, die seine Verrücktheit einfach nochmal so unterstrichen hat. Und ich glaube, ich hoffe, dass auch anhand dieses oder aufgrund dieses Panels jetzt doch wesentlich mehr Menschen in den USA sich fragen, ob es wirklich eine gute Idee ist, den zu wählen. Weil die Diskrepanz dieses Mal so eklatant war zwischen einem offensichtlich verrückten alten Mann, der da stand, und einer doch durchaus seriös agierenden Politikerin, die sich natürlich jetzt auch nicht irgendwie inhaltlich da groß irgendwie positioniert hat, aber musste sie ja gar nicht, sondern es war ja eher die Art und Weise, wie sie mit ihm umgeht und wie sie es auch geschafft hat durch ihre Körpersprache und durch dieses ständig zu lachen und irgendwie so nicht wirklich das, was er sagt, auch ernst zu nehmen, da hat sie, glaube ich, schon jetzt irgendwie mal so gezeigt, wie es auch anders gehen kann. Das ist halt Joe Biden absolut nicht gelungen im ersten Duell. Also Joe Biden hat es ja drauf eingelassen. Der peinlichste Moment war, als die sich gegenseitig quasi versucht haben anzuschreien, wer der bessere Golfer ist. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, dann, also die Demokraten sind jetzt auch nicht mehr so weit weg von dem, was sie da bei Donald Trump kritisieren. Aber Kamala Harris, finde ich, hat das tatsächlich sehr gut umgesetzt und eingeordnet, und jetzt sind ja nicht alle in den USA jetzt komplett Trump-Fanatiker, genauso wie jetzt nicht alle Wähler in Ostdeutschland irgendwie Rechtsradikale sind. So, ich glaube, dazwischen gibt's schon noch ein paar, die sich vielleicht das Ganze anschauen und dann denken, naja, muss ich meine Wahlentscheidung eventuell doch nochmal überdenken. Und die Zahlen sprechen ja, glaube ich, dafür. Also Harris ist ja jetzt auch vor Trump.
Also es ist auf jeden Fall ordentlich was passiert, seitdem sie da ist in den Umfragen und so weiter. Was ich dann so danach gedacht habe, ist so die, eigentlich steht ja diese ganze amerikanische Mentalität, also unter anderem eine Facette der amerikanischen Mentalität ist ja immer dieses gut nach vorne schauen, so, also mit hoffnungsvoll nach vorne und Optimismus und so ist da ja schon irgendwie ausgeprägt.
Make America great again.
Ja, aber de facto mal zeichnet Trump ja ein sehr dystopisches Bild der Zukunft, und Harris hat jetzt dieses eigentlich für mich so klassische amerikanische Denken auch immer wieder transportiert, wo ich glaube, wo sich auch schon viele den Republikanern näherstehenden eigentlich in ihrer Mentalität mehr abgeholt fühlen als dieses alles wird schlecht gegen wir schaffen das. aber das fand ich irgendwie, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, dass dieses ganze Weltuntergangsszenarien, die Trump eigentlich immer zeichnet, gar nicht so zur amerikanischen Mentalität passen, so wie ich sie war.
Naja, so er zeichnet sie halt, er macht halt ein Schwarz-Weiß-Szenario auf. Er sagt halt, mit mir wird die Zukunft golden und überall fließt Milch und Honig. Wenn ihr die anderen wählt, dann geht die Welt unter. Das ist so das Szenario, was er aufmacht.
Quasi eine härtere rote Sockenkampagne als bei der CDU.
In etwa, ja. Oder genau, Donald Trump redet schlechter über die Demokraten als Markus Söder über die Grünen.
Noch schlechter.
Noch. Ja.
Aber nicht schlechter als Markus Söder über vegane Würste. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das ist. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Ich sitze weder in Amerika noch kenne ich einen repräsentativen Querschnitt von Amerikanern oder sonst irgendwas. Aber das scheint mir oftmals so lagerwahlkampfmäßig zu sein und die Menge der Menschen, die wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ob sie den einen oder den anderen wählen, scheint mir so gering zu sein, dass ich nicht das Gefühl habe, dass jetzt auch, selbst wenn jetzt Abtreibungen nach der Geburt stattfinden, dass es signifikante Anzahl von Menschen zum Nachdenken über anregt.
Weiß ich nicht. Ich meine, Biden wurde ja auch gewählt, so und mein Gefühl ist gerade, dass Harris gegen Trump irgendwie bessere Chancen noch hat als Biden gegen Trump.
Die klassische Strategie von Biden war ja, das war zu Corona-Zeiten damals noch, ne, ich setze mich einfach irgendwo hin und mache nichts und lasse ihn machen und durch seinen Wahnsinn führt es dann dazu, dass vielleicht genug Leute diesem Wahnsinn nicht folgen können. Das ist ja schon das, was Ferdi auch sagt, ne? Dass vielleicht das jetzt wirklich zu wahnsinnig war oder zu wahnsinnig ist. Und ich meine, dass sie jetzt kein zweites Fernsehduell machen wollen, die Republikaner, liegt vermutlich nicht an der Argumentation von Trump, dass er das erste schon so haushoch gewonnen hat, dass es kein zweites mehr braucht, sondern vielleicht, dass irgendjemand im Hintergrund doch Medienstratege ist und sagt, vielleicht lieber nicht nochmal.
Nee, vor allem fand ich ja auch ganz spannend, dass die Republikaner sich nach dem Duell beschwert haben, dass man Donald Trump so viel gefact-checkt hätte. Das wäre ja eine Frechheit gewesen, dass man ständig seine Aussagen überprüft hat.
Ja, und er hat jetzt auch sich beschwert darüber, dass die Rhetorik von Biden und Harris dazu führt, dass sie auf ihn geschossen wird.
Ach ja.
Das ist alles so irre.
Das war einer der längsten Posts, die ich je gesehen habe von ihm in X oder so. Der war
länger,
einige Zeichen.
Länger als I Hate Taylor Swift.
Ich wollte gerade sagen, ich habe
nur
I Hate.
Das ist ja so die normale
I Hate
Länge.
Taylor Swift habe ich nur gesehen.
Ja.
Also was ich halt schön fand, war, dass die Rhetorik von Harris vor allem Trump einfach provoziert und ihn so easy aus der Reserve lockt. Also ich finde, sie hat halt schon auch so ein bisschen diese Maske, das möchte gern seriösen Staatsmannes abgezogen und ihn halt einfach auf seine niedrigsten Instinkte irgendwie so reduziert, weil sie ihn ja mit ganz einfachen Aussagen, wie zum Beispiel, man solle mal zu seinen Rallies gehen und dann sieht man ja, dass da die Leute früh gehen und dass da irgendwie keiner zuhört. Damit kriegt man ihn ja und damit fühlt er sich ja so schnell so angegriffen und weiß auch dann gar nicht, da reagiert er ja dann so drauf. Also ich glaube, diese Cats-and-Dogs-Geschichte ist, glaube ich, sogar daraus resultiert, dass sie ihm irgendwie mit irgendwas provoziert hat. Ich meine, es war sogar das mit den Rallies und dann redet er sich so in einen Wutanfall, bei dem dann halt am Ende das bei rauskommt, dass er halt sagt, ja, die essen die Katzen und Hunde in Illinois oder wo es war.
Also ich fand, was ich ganz cool fand,
Springfield hieß die Stadt. Wie jeder
es gibt, glaube ich, 27, die Simpsons haben die Stadt Springfield genannt, weil es der häufigste Städtename in den USA ist.
So wie Neustadt bei Bibi Blocksberg.
Echt? Ach, wusste ich auch nicht.
Also auf jeden Fall, Neustadt gibt es auch nicht nur ein- oder zweimal und daher.
Haben wieder was gelernt.
Was ich gut fand, weil, also es war ja vorher die Diskussion, ob jetzt das Mikrofon des anderen auf ist oder zu ist, während der jeweils andere redet.
War besser so, glaube ich.
Ja, aber also ich fand's cool, was Harris dann allein mit ihrer Mimik ausgedrückt hat. Ne, dass sie gar kein Mikrofon brauchte, ne, und einfach nur dann ein souveränes Lächeln, wenn er wirklich irgendwelchen Käse verzapft hat, und wenn du nicht sagen muss ja auch keiner in ein Mikrofon sprechen und sagen, das ist jetzt aber Bullshit, was du erzählst, sondern es reicht einfach zu sagen, what the fuck?
Meint ihr, Kamala Harris hat im Vorfeld die Mimik von Gerhard Schröder studiert, wie ihr Angela Merkel gesagt hat, dass sie doch nicht glaube, dass unter seiner SPD sie zur Kanzlerin gewählt werden würde?
Immer noch ein Highlight der deutschen Fernsehkultur.
Die Mimik war da sehr nah dran.
War die letzte Elefantenrunde, die ich gesehen habe, glaube ich.
Echt?
Habe ich mir nicht mehr. Ja, weil ich das nicht ertragen kann, weil ich mir immer denke, ich könnte die Texte auch vorher schreiben, da brauche ich es mir nicht angucken.
Elefantenrunden finde ich eigentlich immer ganz spannend, muss ich sagen. Ja.
Ich finde es immer sehr vorhersehbar. Ich finde immer den Hochmut der Gewinner, egal wer gewinnt, der ist schon, meistens ist es nicht so, sagen wir mal, mit Stil gewonnen, sondern so einen ziemlichen Hochmut nehme ich da jedes Mal wahr, und den finde ich meist eklig in diesem.
Gut, aber wenn die Deutschen eins gut können, dann ist es ja gute Gewinner sein. Ich erinnere mich an so gehen die Gauchos, die gehen so.
Ja,
auch ein richtig guter Gewinner-Move von Deutschen.
Ja, das waren ja nicht die Deutschen, das waren ja die Fußballer.
Ach so.
Ja,
das war ja. Naja, aber die sind doch nur nicht deutsch, wenn sie verlieren.
Ach stimmt, ja, blöd.
Ja. Also in dem Moment, in dem sie gewinnen, sind wir alle Weltmeister geworden.
Ja, gut. Kann ich noch kurz nachtragen, dass Herr Medvedev 2020 das letzte Mal irgendein Amt hatte in Russland und seitdem nur noch Politiker ist?
Ah ja.
Und
wirklich?
Also hier.
Das wusste ich. Der ist ja mega präsent eigentlich.
Steht hier zumindest Präsident Russlands und anschließend bis 2020 Ministerpräsident der Russischen Föderation, und aktuell ist Ministerpräsident der Russischen Föderation Michael Mishustin.
Gorbatschow.
Wir haben geredet mit Herr Vorsitzender oder formell seine Exzellenz.
Das kenne ich von mir bei der Arbeit.
Noch so ein Ding, man könnte in jedem Büro einfach im Eingangsbereich ein Bild von Frank-Walter Steinmeier hinhängen.
Außer in Bayern, da müssen weiter Kreuze hängen.
Da müssen weiter Kreuze hängen, das stimmt. Ja.
Oder Faden.
Nee, ich habe nur gerade daran gedacht, weil er beim Holzi im Eingangsbereich direkt über dem Empfang so ein riesiges Gemälde von ihm steht. So ein Ölgemälde.
Ja, mit der Hand. Ja, genau. Ja. Napoleon-Style.
Ja.
Was sind eure Lieblingsrückschlagsportarten?
Was ist eine Rückschlagsportart?
Gute Frage.
Danke.
Tennis.
Holzis Lieblingsrückschlagsportart ist auf jeden Fall Tennis. Welche anderen Rückschlagsportarten kennen wir? Den Begriff gerade gelesen.
Tischtennis.
Genau, Tennis, Tischtennis, Paddle-Tennis hätte ich noch gefunden dazu.
Paddle,
Badminton vielleicht.
Baseball.
Ist Baseball eine Rückschlag?
Schwierig.
Ja, schon irgendwie im Graubereich.
Federball, also Badminton.
Ja, das hatten wir schon.
Ach so.
Müssen wir einmal abziehen.
Okay, dann ist Baseball jetzt wieder raus.
Nee, Baseball ist weiterhin drin.
Nee, aber wenn wir eins abziehen müssen, müssen wir Baseball rausnehmen.
Nein, weil Badminton doppelt genannt wurde.
Ach so, nur ein Badminton, Schatz.
Volleyball auch, oder? Auch wenn man keinen Schläger hat, aber man schlägt ja mit der Hand zurück.
Dann wäre Boxen aber auch eine Rückschlagsportart.
Was uns zu Stefan Raab bringt. okay, gut. Also das sind eure ersten fünf Rückschlagsportarten, haben wir das auch geklärt.
Was macht das jetzt mit dir? Also für was hast du die Info jetzt gebraucht?
Das Thema, das mir gerade eingefallen
ist. Persönliches Interesse.
Persönliches Interesse, genau. Eigenes...
Teile dieser Antwort würden Sie verunsichern.
Teile der Antwort auf diese Frage würden große Teile der Bevölkerung verunsichern. Genau, richtig. Ja, also gut. Stefan Raab, noch ganz schnell. Ferdi, du hast geguckt auf jeden Fall?
Ich habe es nicht geguckt. Nee. Ich bin auch kein Stefan Raab-Fan. Das ist Stefan Raab, Harald Schmidt, das sind alles so Oh. Es sind alles so altes Deutschland, was irgendwie überholt ist.
Weg muss.
Du bist dann eher so Luke Mockridge oder was?
Den liebe ich mehr.
Ah.
Nee, aber ich weiß nicht, ich fand Stefan Raab auch schon so die letzten 5-6 Jahre, die er irgendwie aktiv war, schon nicht mehr so witzig und relevant. Und ja, weiß ich nicht, das jetzt hat mich nicht interessiert.
Aber die Idee einer neuen Gameshow, glaubst du, das revolutioniert den Fernsehmarkt in Deutschland jetzt?
Glaubst du, es werden die nur auch hinter einer Paywall zu sehen?
Glaubst du, viele Leute sich jetzt Sternchen. RTL Plus kaufen, um dann eine Gameshow, die eine Mischung aus, ich weiß es gar nicht, was sein soll?
These, es kaufen sich weniger Leute RTL Plus wegen Stefan Raab als Menschen, die in Deutschland wissen, wer der Bundespräsident ist.
Und signifikant weniger als in Amerika mit einem Gewehr in dem Busch sitzen.
So, definitiv. Ja.
Okay, gut.
Nee, aber keine Ahnung, habt ihr es geschaut? Also,
ich war Dossenheimer Kerle.
Ah. Ja. Wir hatten wirklich Besseres zu tun um den Moment.
Ja, sehr, ja. Ich hab am nächsten Morgen kurz auf YouTube eine Minute reingeschaut, weil ich einfach wissen wollte, wie der Typ aussieht.
Ja, das hat
aussieht.
Mich auch interessiert.
Ja. Aber sonst habe ich jetzt
was
auch
ich
nicht
sagen
viel
muss, er war gut trainiert. Also,
ja.
Richtig, also dafür, dass der
für fast
60, der, ja. Also der hat einen richtig guten Körper gehabt.
Ja.
Nice. Vielleicht gucke ich es doch.
Okay, also Stefan Raab brauchen wir auch nicht länger und Luke Mockridge erst recht nicht.
Der ist aber auch weg jetzt, glaube ich, endgültig, oder?
Okay, wir reden einfach nicht mehr weiter über ihn. Nein, nee, damit ist er weg.
Reden, ja. Gut. Wenn wir nicht mehr über ihn reden, ist er weg. Okay.
Damit ist entschieden. Ja.
Seid ihr denn schon in Weihnachtsstimmung?
Oh Gott. Sind erstmal noch Wahlen in Brandenburg.
Nee. Ja, doch, ja, schon. Aber direkt danach ist zumindest in Venezuela jetzt Weihnachten.
Richtig, Venezuela hat Weihnachten verlegt.
Der hat's vorgelegt.
Genau, richtig, richtig. Ja, der venezuelanische Präsident Maduro hat nämlich einfach beschlossen, nachdem es bei seiner demokratisch vielleicht nicht ganz lupenreinen Wahl doch danach zu Aufbegehren im Volke kam, dass er jetzt Weihnachten auf den 1.10. vorzieht und die Weihnachtszeit dann aber auch bis zum 25.12. gilt. Also Venezuela hat jetzt einfach 2,5 Monate lang Weihnachten, weil das die Stimmung im Volk verbessern würde. Und laut Maduro hat es das kämpferische Volk Venezuelas auch verdient, dass sie jetzt Weihnachten, eine Zeit der Liebe und des Friedens erleben dürfen.
Und wann ist jetzt Weihnachten?
Am 1. Oktober.
Also es geht ab dem 1. Oktober los, ja. Und dann bis 25.
Also angesichts der Tatsache, dass Maria Empfängnis am 8. Dezember gefeiert wird von der Christenheit, ist Venezuela vielleicht näher an der Wahrheit dran als der Rest der Welt damit.
Ja.
Ja, schon. Ich finde es schon schockierend, also ja, dass du damit durchkommst.
Haben die aber,
mit die,
ich fand es interessant, das haben die schon mal gemacht. Das ist das zweite Mal. Die haben das während Corona, haben sie Weihnachten schon mal irgendwie auf den 14. Oktober vorgezogen. Und das hat wohl funktioniert. Also never change a winning system, wenn es scheiße läuft, einfach Weihnachten vorziehen. Ganz ehrlich, vielleicht sollten wir jetzt noch kurzfristig Weihnachten in Brandenburg ausrufen, um die Wahl am Wochenende irgendwo nochmal in die richtige Richtung zu bewegen.
Oder schnell eine Fußball-Weltmeisterschaft machen. In Brandenburg.
In Brandenburg. Ausrichter ja. Brandenburg.
Ich habe da recht viel über dieses ganze Venezuela-Thema gelesen. Also ich finde es wirklich schockierend. Es geht halt so ein bisschen unter, auch hier in der Wahrnehmung. Aber im Endeffekt wieder eine von vielen nicht sauberen Wahlen, wo sich irgendein Diktator am Ende an der Macht gehalten hat. Aber ich habe auch noch mal ein bisschen mir die Historie angeguckt. Und vor 50 Jahren war Venezuela eines der 20 reichsten Länder der Welt.
Ja, ein bisschen Öl.
Und ja, Populismus, Kommunismus hat es dann in 50 Jahren geschafft, das Ganze zugrunde zu bringen. Hab im gleichen Zusammenhang, hat es mich mal interessiert, wieso die, es ist natürlich, was soll es auch interessant sein, wieder eine Ode an den Kapitalismus.
Wie immer bei dir.
Sind alle hier gewohnt. Vietnam,
jetzt
ja durchaus
bereits
auch.
Die ersten Zuschriften.
Ich habe mir da mal so Entwicklungen angeguckt von ehemals kommunistischen Ländern und so weiter. Und in Vietnam gab es ja dann in den letzten 30 Jahren recht viele, sagen wir mal, marktwirtschaftliche Reformen, auch wenn da noch viel Luft nach oben ist. Aber die Zahl der Menschen, die in Armut leben, sind innerhalb von 2002 bis 2018 ist in Vietnam von 70% auf 6% gesunken, seitdem die marktwirtschaftliche Reform gemacht hat. Also, hat mich irgendwie wieder bestärkt, dass das System, in dem wir unseren Wohlstand ausbaden, vielleicht wirklich nicht
das Schlechteste. Kennen wir denn für eine Systempartei, dass die Statistiken gern so, dann so gemessen werden, dass es passt nachher, ne?
Das sieht man ja an, wenn du zu.
Mein Bruder ist gerade in Vietnam. Ich kann ihn ja mal fragen.
Feier der Weihnachten.
Wie viel Arme er gesehen hat.
Hast du mehr als 6% Arme gesehen, Christo?
Und wie viele von denen hatten Frank-Walter Steinmeier?
Ja, auch eine wichtige Frage. Wer von denen hat den Kampf Raab gegen Halmich gesehen? Wobei, wenn es auf RTL Plus läuft, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das dann eher der ärmere Teil der Bevölkerung schaut.
Ja, ich glaube, es war halt für Vietnam war die Sendezeit ungünstig.
Ja, wobei früh morgens dann.
Ja, zum Frühstücksfernsehen.
Ja, live im Frühstücksfernsehen.
Auch gar nicht verkehrt. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Es ist mehr so Special Interest Nummer.
Ich habe auch noch was mit Special Interest. Aber ja, jetzt immer.
Akte 88 ist ein ARD vom SWR produziert in der ARD Audiothek. Ein Podcast in drei Staffeln, wo sie die ganzen, also sehr über die ganzen Mythen sprechen, wie Hitler geflohen ist aus Deutschland und wo er seitdem gelebt hat.
Ah.
Also es ist natürlich ausreichend wahnsinnig, aber es ist ganz lustig gemacht. Hat mich amüsiert und die Geschichten sind, also die schönste Geschichte fand ich, dass es wohl mal einen 127-jährigen Argentinier gab, der behauptet hat, Hitler zu sein. Und das Geile war, dass dann wohl in der Presse zunächst mal lang darüber diskutiert wurde, ob er jetzt wirklich Hitler ist oder nicht, aber es hat keiner darüber diskutiert, ob er wirklich 127 sein könnte. So. Das war dann schon völlig außer Frage. Denen geht halt so viel um so Verschwörungsmythen und so Zeugs und wie sowas entsteht. Und kann man ganz gut anhören. Ganz gut. So, Special Interest von dir, Ferdl? Ich habe Angst.
Special Interest, ich bin letztens auf TikTok irgendwie rumgesurft und bin in ein Rabbit Hole gefallen. Und zwar gibt es einen TikTok-Kanal, der Pate 368. Der bricht in Kanalisationen ein und furzt da. Und das sind so ganz lange geschlossene Kanalisationsrohre. Und dann filmt er sich selber, wie er in dieses Rohr rein flatuiert. Und man kann richtig hören, wie die Flatulenz den Tunnel entlang kriecht. Also es wirkt erstmal ein bisschen seltsam, wenn man es so beschreibt. Aber es ist tatsächlich.
Ja, kann ja, ich fühlen.
Es ist tatsächlich erstens beeindruckend auf eine ganz seltsame Art und Weise. Und zweitens ist es auch irgendwie, hat ein gewisses Unterhaltungspotenzial, weil man sich auch immer denkt, also es ist sehr beklemmend, diese Tunnel zu sehen. Und man denkt auch immer so, krass, was ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Riesenwelle mit Kanalisationswasser ihm entgegenkommt, dann ist er weg.
Oder eine Königspüter.
Ich weiß nicht, wie viele Königspüte in deutschen Kanalisationen sich so rumtreiben.
Einige.
Aber auf jeden Fall, also der Pate 368 auf TikTok, ganz tolle Furz in Kanalisationsvideos. Die heißen auch so, deswegen, also Furzen in Kanalisation, und da gibt's dann auch irgendwie ein Datum dazu. 19.05.22 und so weiter.
Gut, ich habe kein TikTok, aber dann, ich das nächste Mal.
Dann wundert es dich noch, wenn Leute den Frank-Walter Steinmeier nicht kennen oder wie.
Ich habe heute für beide was getan.
Aber bei dem könnten wir dann auch so einen Auftritt von Steinmeier doch organisieren.
Frank-Walter Steinmeier muss mit dem Paten 369 in die Kanalisation einbrechen und dort einen präsidialen Furz das Kanalisationsrohr entlang jagen.
Oh Gott. Besser wird's nicht. Holzi muss weg. Ja, dann gehe ich jetzt in die Kanalisation und fertig. Was du?
Alles klar, Pate.
Christoph macht neuen TikTok-Content.
Alles klar. Gott, dann mach's gut und bis in zwei Wochen. Ade.
Bis dann.
Tschüssi. Ciao.
So, das war's wieder mit der Diktatur der Freundlichkeit für heute. Wenn ihr uns was zur aktuellen Folge mitteilen möchtet, wenn ihr ein Thema für die nächste Folge habt oder wenn ihr uns einen Tipp geben wollt, wie man die Welt besser machen kann, dann schreibt uns doch eine E-Mail unter info@diktaturderfreundlichkeit.de oder ihr folgt uns auf Instagram und schreibt uns dort @diktaturderfreundlichkeit. Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts und schaut auf unserer Homepage vorbei, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. www.diktaturderfreundlichkeit.de. Das war's jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.